Ja, danke für die nette Vorstellung hier. Ich bin gerne heute Morgen hier, um mit euch zusammen Gottes Wort zu lesen und über Gottes Wort nachzudenken. Wir als Bibelseminar Bonn haben das ja zu unserem Auftrag gemacht. Ich sage das gerne noch einmal, dass wir als Bibelseminar tatsächlich Menschen helfen wollen, Gottes Wort zu studieren. Und bevor das jemand missversteht, das Bibelstudium ist nicht das Privileg von einigen Bibelschülern, so wie das Christine, Eduard und andere hier im Raum erleben durften. Das ist nicht ein Privileg, das Einzelne haben, sondern, darf ich das einmal so sagen, das Bibelstudium ist eine Christenpflicht. Und da wollen wir uns als Schule gern drum bemühen, möglichst allen den Zugang zu einem guten Bibelstudium zu ermöglichen. Da sind wir natürlich nicht alleine unterwegs. Aber wir haben ganz bewusst von Anfang an gesagt, wir wollen das auf verschiedene Weise möglich machen. Und deshalb gibt es nicht nur die klassische Ausbildung vor Ort, was für die meisten von euch hier ein Katzensprung wäre, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel an der Abendschule teilzunehmen. Wir haben zweimal in der Woche abends Unterricht und bieten dort Vorlesungen an. Darüber hinaus gibt es die Fernschule. Ich sage immer, da kommt das Bibelseminar zu euch nach Hause. Und seit, ich glaube jetzt 2 Jahren, bieten wir zusammen mit dem Evangeliumsrundfunk auch sowas wie ein Online-Studium an. Da haben wir zurzeit etwa 100 Studenten allein in diesem Online-Programm. Das heißt, da muss man sich ein bisschen mit dem Internet auskennen, mit dem Computer, aber das können wir alle. Und da kann man eben online auch ein Bibelstudium absolvieren. Wir befinden uns zurzeit in einer gewissen Vakanz. Nein, ich meine nicht euch als Gemeinde, weil die Pastorenstelle vakant ist, sondern ich meine insgesamt, wir befinden uns in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Vor wenigen Tagen haben wir im Kirchenjahr, in unserem Kirchenkalender, Christi Himmelfahrt gefeiert. Christus hat diese Welt verlassen, ist zurück zu seinem Vater gekehrt. Ich habe in einem Himmelfahrtsgottesdienst gesagt, das war der schönste Tag für Jesus. Es war weder Weihnachten, geschweige denn Karfreitag oder auch Ostern, sondern es war Himmelfahrtstag, als Jesus wieder zurückkehren konnte zu seinem Vater und zurück in seine Heimat. Ich habe Jesus als Heimkehrer bezeichnet und habe gesagt, wir alle sind früher oder später einmal Aussiedler. Das nicht nur, weil ich selbst einen russlandsdeutschen Hintergrund habe, sondern wir alle wollen ja hier nicht bleiben, nicht wahr? Wir alle sind unterwegs zu Jesus in die Heimat. Noch sind wir nicht da. Keiner von uns war da. Insofern gibt es hoffentlich irgendwann einmal die Aussiedlung. Also in dem Sinne sind wir dann hoffentlich alle Aussiedler und kehren zurück oder kehren dann zu unserem himmlischen Vater in die Heimat. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und deshalb befanden sich die Jünger und wir heute im Gedenken an diese Zeit in so einer gewissen Vakanz. Einerseits waren sie ja bestens ausgerüstet, nicht wahr? Kein anderer hatte eine bessere, ich sage jetzt mal, theologische Ausbildung als die Jünger, die mit Jesus 3 Jahre Tag und Nacht unterwegs gewesen waren. Keiner konnte ein besserer Augenzeuge sein von dem, was Jesus getan hatte. Keiner hatte so hautnah seine Kreuzigung, aber auch seine Auferstehung miterlebt, wie die Jünger. Keiner hätte besser die Botschaft von Jesus weitergeben können, als die Jünger selbst. Und dennoch sagt Jesus zu ihnen, das lesen wir so am Anfang der Apostelgeschichte und in den Evangelien, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet. Also für einen vollmächtigen Dienst genügt nicht nur eine gute Ausbildung, nicht nur eine gute Kenntnis von Jesus, sondern es braucht mehr. Es braucht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und da sind wir auch schon bei unserem Thema. Ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Präsenter. Ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ein herausforderndes Thema. Und ich habe mir überlegt, wir schauen uns heute Morgen einen Text an in der Apostelgeschichte, der uns so ein bisschen auch die Brisanz dieses Themas aufzeigt. Der uns ein bisschen zeigt, wie schwierig so ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes sein kann. Natürlich stellen wir uns das alle etwas einfacher vor. Wenn man so die Apostelgeschichte durchblättert, dann stellt man fest, der Heilige Geist war ständig unterwegs. Und war nicht nur an Pfingsten, das, was wir in wenigen Tagen feiern werden. Da kam er so ganz vollmächtig auf die Jünger und auf die Gemeinde herab und die Menschen erlebten den Heiligen Geist hautnah. Sondern auch danach, wenn wir weiterlesen der Apostelgeschichte, dann stellen wir fest, der Heilige Geist war vollmächtig unterwegs. Sodass mancher behauptet, man sollte die Apostelgeschichte nicht die Geschichte der Apostel nennen, sondern es müsste eigentlich heißen, die Geschichte des Heiligen Geistes und nicht die Geschichte der Apostel. Aber der Heilige Geist gebraucht ja die Apostel auf vollmächtige Weise. Da lesen wir von einem Wunder nach dem anderen. Da lesen wir, wie der Heilige Geist Menschen erfüllt. Da lesen wir, wie er die Menschen führt. Da lesen wir, wie er ihnen Dinge offenbart. Es ist einfach spannend, die Apostelgeschichte zu lesen, um zu entdecken, was der Heilige Geist so alles bewirkt und bewegt. Und ganz still entsteht in uns die mehr oder weniger berechtigte Frage, wo erlebe ich heute die Leitung des Heiligen Geistes auf diese Weise? Wo in meinem Leben sehe ich, dass der Heilige Geist in einer ähnlichen Weise wirkt? Dass eben der Heilige Geist nicht immer nach Programm gehandelt hat. Das entdecken wir, wenn wir Apostelgeschichte 16 lesen. Schlagt mit mir bitte Apostelgeschichte Kapitel 16 auf. In der Apostelgeschichte Kapitel 16 haben wir einen interessanten Text. Man kann sagen, das ist die Vorgeschichte zur Europamission. Denn das ist so quasi der Sprung nach Europa. Die letzte Szene, bevor Paulus und seine Mitarbeiter in Europa ankommen und in Europa Fuß fassen und das Evangelium Europa erreicht. In Apostelgeschichte 16, Kapitel 16, Abvers 6 lesen wir, weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkündigen, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen, doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Vers 10, auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkündigen. Dieser Text ist uns eigentlich immer aus diesem sogenannten mazedonischen Ruf bekannt. Dieser Vers dominiert so das ganze Ereignis. Und die Vorstellung bei manchen Christen ist, ich warte von einem mazedonischen Ruf auf den anderen. Oder ich warte zumindest auf den mazedonischen Ruf in meinem Leben. Doch Vorsicht, bevor Paulus diesen mazedonischen Ruf erlebte, geschahen Dinge, die äußerst merkwürdig, aber alle unter der Leitung des Heiligen Geistes geschahen. Wer ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes leben will, muss erkennen, dass dieser Weg nicht immer nur geradlinig ist. Meine Vorstellung, dass der Heilige Geist uns eigentlich immer nur so eine gerade Straße führen wird, wird zumindest hier an dieser Stelle durchkreuzt. Der Heilige Geist scheint hier einen Zickzackkurs zu fahren mit den Aposteln und mit seinen Nachfolgern. Ich will hier ganz kurz auf einer Karte uns den Überblick geben. Paulus war hier in Jerusalem gewesen. Nach dem Apostolischen Konzil traten sie die zweite Missionsreise an und sie waren unterwegs, Gemeinden zu besuchen, die sie bereits gegründet hatten. Sie wollten ihnen die Nachricht oder das Ergebnis von dem Konzil überbringen und besuchten so eine Gemeinde nach der anderen. Nun aber, lesen wir in Apostelgeschichte 16, versuchten sie hier nach Asien reinzukommen, aber warum auch immer, der Heilige Geist wehrt es ihnen, dort hinzugehen. Das heißt, hier der Süden, vielleicht sogar hier bis nach Ephesus Wo immer sie hingehen wollten, es wird uns nicht näher beschrieben, der Süden ist geschlossen. Also es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu überlegen, was machen wir. Wir versuchen hier durch Flüge nach Bithynien zu kommen und sie durchwandern hier das Gebiet in Mysien. Aber nachdem sie dort wahrscheinlich tagelang, Wochen, vielleicht sogar monatelang unterwegs gewesen sind, stellen sie fest, dass der Geist Jesu ihnen wehrt, hier das Evangelium zu verkündigen. Man könnte sich doch beim Lesen dieses Textes berechtigt die Frage stellen, wenn man das hätte der Heilige Geist ihnen doch sofort sagen können, oder? Tut er aber nicht. Sie laufen erstmal hier hunderte von Kilometern durch dieses Gebiet, bis sie sich dann überlegen, na gut, aus dem Osten kommen wir, der Süden ist geschlossen, der Norden ist uns verwehrt, es bleibt nur noch der Westen übrig, richtig? Da zogen wir nach Mysien, heißt es da ganz lapidar im Text. Da zogen wir nach Mysien, nach Troas. Sie kommen hier in Troas an und hier in Troas, kommt genau der Text, den wir als den sogenannten mazedonischen Ruf in unserer Bibel wiederfinden, beziehungsweise als bekanntes Ereignis aus der Bibel kennen. Hier in Troas, am westlichsten Punkt von Asien, spricht Gott durch eine Vision zu Paulus, komm nach Mazedonien. Und dann ist der Sprung nach Europa gemacht und die Europamission kann beginnen. Meine Lieben, ich habe das mir so auf der Karte mal angeguckt, die sind hier ungefähr 1000 Kilometer unterwegs gewesen. 1000 Kilometer auf der Suche nach dem Willen Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes. Deswegen will ich heute Morgen zunächst einmal das Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes mit diesen Worten beschreiben. Ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes heißt, eine Not ist nicht immer sofort eine Führung. Eine Not ist noch keine Führung. Vers 6, weil ihnen aber der vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Meine Lieben, Paulus der große Missionar, Paulus der große Lehrer, Paulus, der sich ganz unter die Leitung des Heiligen Geistes gestellt hat, der sich ganz dem Wort Gottes verschrieben hat. Dieser Paulus hat keinen anderen Auftrag, als das Evangelium zu verkündigen. Und plötzlich wehrt, habt ihr es gesehen? Plötzlich wehrt der Heilige Geist, das Wort zu verkündigen. Ich habe gedacht, Predigen ist immer richtig. Ich habe gedacht, Gottes Wort weiterzugeben, wann immer es nur möglich ist, sei immer richtig. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Zu gerne hätten wir gewusst, wie der Heilige Geist ihm das hier gewährt hat. Wie hat er es ihm gezeigt? Ich sag jetzt mal so, hat er ihm kein Ticket nach Asien gegeben? Ja, war alles ausgebucht? Ist jemand krank geworden? Haben sie irgendwie eine innere Stimme gehört? Hat irgendjemand gesagt, ich habe ein prophetisches Wort, in das Gebiet dürfen wir nicht gehen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es. Eines aber, was wir wissen, ist ganz sicher. Gott hat ein Stoppschild aufgestellt in ihrem Leben. Gott hat ein klares Nein gesagt zu diesem Weg. Es gab zwar die ganz große Not, in Asien das Evangelium zu verkündigen, Gemeinden zu gründen, den Missionsbefehl auszuführen, aber eine Not ist noch nicht sofort eine Führung. Zu viele Menschen in unseren Gemeinden sind ganz oft geneigt, sobald sie irgendetwas hören, da ist Not am Mann, da glauben sie auch schon, es ist ihr Ruf, es ist ihre Berufung, es ist ihre Aufgabe und ihr Auftrag. Kann es sein, dass wir da noch einmal ein zweites Mal hinhören müssen? Kann es sein, dass deswegen der eine oder andere so mitten auf voller Fahrt ausgebremst worden ist? Weil er so jeder Not irgendwie begegnen möchte, überall, wo es Not am Mann ist, aushelfen möchte. Und Gott sagt irgendwann, nein, stopp, es ist nicht dein Auftrag. Es ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine persönliche Führung. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Erfahrung für jeden Christen zu wissen, dass Gott gelegentlich ganz persönlich Stoppschilder in unser Leben hineinstellt. Dass Gott ganz bewusst sagt, nein, das ist nicht dein Platz. Das ist nicht mein Plan für dein Leben. Martin Luther schreibt zu dieser Stelle, es kommt nicht darauf an, gute Werke zu tun, sondern Gottes Willen. Auch wenn ich die ganze Welt bekehren könnte, Gott will uns in seinem Gehorsam behalten, damit wir nicht von uns selbst anfangen, aus eigenem Gutdünken, sondern nur seinen Willen tun. Tun wir etwas darüber, so ist es vom Teufel, auch wenn es noch so köstlich wäre. Und Rick Warren in seinem Buch Kirche mit Vision schreibt, wir sollten nicht beten, Herr, segne, was wir tun, sondern wir sollten beten, Herr, lass uns tun, was du segnest. Eine Not ist noch keine Führung. Das ist auch nicht sofort unser Auftrag, sondern wir müssen uns fragen, Gott, wo möchtest du mich haben? Wo möchtest du mich hinführen? Und insofern müssen wir es vermutlich alle gelegentlich akzeptieren, dass Gott Stoppschilder in unser Leben aufstellt. Ich bin nämlich als Student in Gießen, dass ich so ziemlich jedes Wochenende irgendwie verbucht und verplant war. Da gab es irgendwie immer irgendeine Jugendstunde. Ich habe relativ früh mit meinem Predigtdienst angefangen. Ich habe eben schon gesagt, ich komme aus einer russlandsdeutschen Gemeinde in Köln. Mit 15 hat man mich gebeten, so die ersten Andachten im Gottesdienst zu halten. Wer die Tradition der Aussiedler kennt, da gibt es ja bis zu 3 Predigten in einem Gottesdienst. Und da war ich dann schon gefragt, so kurze Predigten zu halten. Mit 17 war ich dann schon voll im Geschäft, musste ordentlich mitmachen. Und als ich dann zum Studium mit 19 ging, wie gesagt, da gab es immer wieder eine tolle Gelegenheit, irgendwo einen Dienst wahrzunehmen. Das habe ich auch am laufenden Band gemacht, bis dann die Zwischenprüfungen kamen und ich merkte, das lässt sich irgendwie schlecht vereinbaren. Jedes Wochenende predigen und dann gute Noten schreiben, das war nicht so gut. Also stellte ich das Ganze um und habe mich komplett aufs Studium konzentriert, weil ich verstand, das ist ein Auftrag für mich. Mein Auftrag ist im Moment nicht, die Not dieser ganzen Welt zu begegnen, sondern mein Auftrag ist im Moment, mein Theologiestudium gut und ordentlich zu absolvieren. Es kam die Endprüfung. Russlandsdeutscher Missionsleiter rief mich an und sagte, Bruder Heinrich, wir haben Not am Mann. Ich sagte, was passiert? Gemeindeleiter XYZ ist schwer mit Fieber erkrankt, und er ist einsatzbereit am Sonntag. Hast du schon einen Dienst? Was sollte ich dem guten Mann sagen? Ich sagte, nein, ich habe keinen Dienst am Sonntag. Er sagte, gut, dann wirst du predigen. Ich habe gesagt, nein, ich werde nicht predigen. Ich muss studieren. Ich habe am Montag eine Prüfung und die möchte ich bestehen und deswegen werde ich den Dienst nicht antreten. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Also der wurde so richtig unfreundlich mir gegenüber und sagt, das musst du doch machen. Ich habe gesagt, nein, ich habe am Montag eine Prüfung, Entschuldigung, ich muss leider absagen. Er sagte zu mir so ganz wirsch am Telefon, das wird Gott nicht segnen, und legte auf. Okay, der Montag kam. Ich habe meine Prüfung geschrieben, es ist blöd, wenn ich euch jetzt das Ergebnis sage, aber es war sehr gut. Und insofern habe ich gedacht, ja, wenn das ohne Segen Gottes geschehen ist, da lässt sich schon manches noch im Leben schaffen oder erreichen. Also, ich war innerlich völlig entspannt. Gott hat mich jetzt fürs Studium bestimmt. Ich habe das immer wieder im Bibelseminar unseren Studenten gesagt. Meine Lieben, da draußen schreit die Welt nach Hilfe. Das ist gar keine Frage. Und ihr seid bald gefragt, den Bedürfnissen und den Nöten dieser Welt zu begegnen. Aber im Moment seid ihr hier, um zu studieren. Widmet eure Zeit, eure Kraft und euren Einsatz ganz dem Studium. Irgendwann kommt die Zeit, da könnt ihr dann voll in den Einsatz gehen. Ich weiß, die Mischung macht's, ich weiß, es gibt andere Situationen, wo ich das genau umgekehrt gemacht habe und das hat Gott auch gesegnet. Ich will an dieser Stelle nur deutlich machen, nicht jede Not ist sofort schon eine Führung in unserem Leben. Und gelegentlich muss Gott ganz bewusst Stoppschilder aufstellen, damit wir erkennen, dass Gott uns dort nicht haben will. Diese Stoppschilder können sehr unterschiedlich aussehen. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht die gesundheitlichen Grenzen, die man sich eingestehen muss. Es mag irgendwelche andere Gründe geben, die uns plötzlich ausbremsen und wir feststellen, da will mich Gott ja gar nicht haben. Also ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes heißt, dass wir anerkennen müssen, nicht jede Not ist sofort eine Führung. Denn das Gebiet in Asien war verschlossen. Der Heilige Geist wehrt ihnen, dort das Evangelium zu verkünden. Vers 7. Sie zogen an Mysien entlang, versuchten Bithynien zu erreichen, doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. Ein Nein heißt neue Schritte wagen. Was blieb diesen Männern, diesen Menschen übrig, als, nachdem sie merkten, nach Asien kommen wir nicht rein, einen neuen Weg zu suchen, neue Schritte zu wagen? In diesem Text fällt uns etwas auf, was ungewöhnlich ist. Es ist hier die Rede von dem Geist Jesu. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo der Begriff Geist Jesu vorkommt. Und mit Recht könnte man sich fragen, Moment, der Heilige Geist einmal und jetzt auf einmal der Geist Jesu, wo ist da der Unterschied? Vermutlich gibt es da gar keinen Unterschied, denn wir reden hier von der Dreieinigkeit Gottes. Aber in welcher Weise auch immer, für die Apostel ist klar, Jesus möchte auch hier uns nicht haben. Unterwegs neue Schritte zu gehen, müssen sie die neue Erfahrung machen, dass Gott ihnen erneut deutliche Signale gibt, dass das nicht ihr Weg ist. Jesus, der gesagt hat, ich werde euch den Tröster senden. Jesus, der gesagt hat, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Jesus ist durch den Heiligen Geist in uns aktiv. Jeden Tag und in jedem Moment. Und insofern war es für diese Menschen eine neue Erfahrung zu wissen, Jesus ist mit uns unterwegs. Wir müssen neue Schritte wagen, die unter Umständen neue Herausforderungen mit sich bringen. Meine Lieben, unterwegs mit Jesus bedeutet gelegentlich, große Umwege zu gehen. Wege zu gehen, die wir auf diese Weise sonst vielleicht nie gegangen wären. Wege zu gehen auf der Suche nach dem Weg, nach dem richtigen Weg, der zum Ziel führt. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht bei meinem Einsatz in Russland. Ich bin 76 nach Deutschland gekommen, ich war damals 6 Jahre alt, für die, die nachrechnen wollen, wie alt ich bin. Sieht jünger aus, stimmt's? Danke. Ja? 76 kamen meine Eltern nach Deutschland und ich bin im Prinzip hier in Deutschland aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen. Sicher hört man meinen russlandsdeutschen Akzent noch raus, aber ansonsten, wie gesagt, habe ich die russlandsdeutsche Kultur nur so am Rande, wie ebenso erzählt, nicht wahr, kennengelernt. Jetzt komme ich nach Russland in einen Gottesdienst. Das war Praktikum während meinem Studium. Ich war 20. Und ich saß in einem Gottesdienst, wir waren als Gruppe dort und wir hatten keine Aufgabe, keine spezielle Aufgabe in diesem Gottesdienst. Wir waren eigentlich nur Besucher, wir waren so auf Durchreise in diesem Gottesdienst. Und ich sitze in diesem Gottesdienst und da gucke ich, bei denen sitzt der Pastor so vorne. Könnte ja wohl eine neue Tradition für den nächsten Pastor hier werden. Der saß so ganz vorne und der hatte so ein bierernstes Gesicht, den ganzen Gottesdienst. Ich dachte, ich weiß nicht, ist ihm die Leber über den Laus gelaufen, über den Leber gelaufen. Ich wusste, was ist los mit diesem Mann? Er hat so ein total ernstes Gesicht, nicht wahr? Da guckt er so zu mir, so ein durchdringender Blick und macht so, ne, zu mir. Ich sage, was macht der da? Sagt einer, du, das ist ein Zeichen. Ich sage, was ist das für ein Zeichen? Du predigst heute als Dritter in diesem Gottesdienst. Ich sage, was? Was soll ich? Ja, du bist heute der dritte Prediger. Ich sag, nö. Nö. Doch. Ich sag, was ist das denn? Ich sag, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich wusste auch gar nicht, was geht hier ab? So mitten im Gottesdienst. Das war so am Anfang. Das war nicht mitten im Gottesdienst. Am Anfang des Gottesdienstes. Oh, hier. Ich sag, nö. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Ich kann mich hier nicht zum Predigen zwingen. Ich sag, nö. Und hab weggeguckt. Alles klar, ich habe dir eine Antwort gegeben. Das war's. Plötzlich stößt mich der Nachbar an. Ich sage, was denn? Guck mal nach vorne. Ich gucke so vorsichtig nach vorne. Hier, so. Ne? Ich dachte, der sitzt die ganze Zeit so. Ne? Erst später habe ich erfahren, das war total ungeistig, was ich da getan habe. Ich hätte das niemals tun dürfen. So geht man in der Gemeinde dort nicht vor. Wenn du gefragt wirst zu predigen, das ist eine besondere Ehre. Und das ist im Prinzip schon das Reden vom Heiligen Geist persönlich. Wenn ein Pastor sagt, hier, du bist der dritte Prediger. Also ich wusste nicht, was ich machen sollte. Niemand, wer mich kennt, weiß, wie schüchtern ich von Natur aus bin. Und jetzt, also heute wäre ich da etwas routinierter dran gegangen. Das könnt ihr mir glauben. Aber mit 20 stehst du da und dann hieß es auch noch, das ist die Hauptpredigt heute im Gottesdienst. Boah, ich habe keine Bibel dabei. Toller Student, Theologiestudent, bringt noch nicht mal die Bibel mit. Ne? Ich habe keine Bibel. Bumm, schlägt er seine russische Bibel und gibt die da in die Reihen. Die sollen mir die russische Bibel... Ich kann kein Russisch lesen. Nee, danke. Mit der russischen Bibel kann ich nichts anfangen. Ich habe keinen Dolmetscher. Also, da hat er sofort jemand gefunden. Ich raus zum Auto, habe meine Bibel geholt. Ich kann euch nicht mal sagen, was ich da gepredigt habe. Ich habe über den Text gepredigt, wo Jesus seine Jünger fragt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt dann ganz vollmundig, du hast Worte des ewigen Lebens, wohin sollen wir gehen? Das war so mein Text. Also das habe ich zumindest nicht vergessen. Aber ich weiß auch nicht, warum ich diesen Text gepredigt habe. War das jetzt so die letzte Andacht, die ich mal irgendwo gehalten hatte? Oder hat sich das gerade in der stillen Zeit gelesen? Keine Ahnung, warum. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gepredigt habe. Ich weiß nur eine Szene. Der Gottesdienst war zu Ende. Und irgendwie gab es da so eine Mitgliederversammlung. Und wir mussten im Hof warten, bevor wir dann zum Mittagessen eingeladen waren. Und es gab da wohl irgendwelche Spannungen in der Gemeinde. Und dann, als diese Mitgliederversammlung zu Ende war, kam dieser Pastor, der war noch ein bisschen kleiner als ich, also kommt zu glauben, ich war, aber der war noch kleiner als ich, ja, der kam dann so zu mir, Bruder, danke, 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 also russische Tradition von Herzlichkeit, ja, und Dankbarkeit. Ich war so, wow, Wahnsinn, was geht denn hier ab? Dann sagte der in Russisch, das habe ich dann schon noch verstanden, du hast heute den Tag gerettet. Wir standen kurz vor einer Spaltung hier in dieser Gemeinde. Und wir hatten nach diesem Gottesdienst eine Mitgliederversammlung, wo ich nicht wusste, was heute passieren wird. Ich habe heute Morgen Gott gebeten, Gott, schick uns den richtigen Mann in den Gottesdienst, der vollmächtig dein Wort verkündigen kann, der uns etwas sagen kann, was uns hier wieder vereint und was uns zum Frieden führt. Dein Wort hat heute diese Gemeinde gerettet. Ich wusste, was los war. Er sagte, ja, wir haben die ganze Mitgliederversammlung über den Bibelvers geredet, den du heute hier gepredigt hast. Hab herzlichen Dank, dass du heute Morgen bei uns gewesen bist. Wow. Da stehst du da als 20-Jähriger und weißt, hey, da kann noch was draus werden, ne? Wenn du da nicht Leitung des Heiligen Geistes erkennst, auf all den Umwegen und ja, merkwürdigen Führungen, die du so gar nicht erwartet hast, die du auch nicht haben wolltest. Muss ich doch ganz ehrlich zugeben. So habe ich mir das nicht vorgestellt, dass mein Verkündigungsdienst aussehen würde. Aber aus all dem ganzen Wirrwarr hat Gott etwas gemacht durch die Leitung des Heiligen Geistes, was einer Gemeinde weitergeholfen hat. Das hat Paulus in Apostelgeschichte 16 erlebt, beziehungsweise so steht es in Apostelgeschichte 16. Ja. Aus all dem Wirrwarr führt Gott sie weiter. Neue Schritte gehen. Wir können nicht einfach stehen bleiben, nur weil wir ein Nein erfahren haben, nur weil wir ein Stoppschild erlebt haben. Da geben zu viele Christen auf. Da sagen die Christen oft, ja, dann lasse ich es ganz. Wenn Gott mich so mitten auf der Fahrt ausbremst, wenn er mir nicht deutlich zeigt, was ich tun soll, dann mache ich gar nichts. Aber wir wissen doch bekanntlich, nur ein Schiff, das sich bewegt, kann man lenken. Und deswegen musste Paulus los. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu. Sie versuchten. Sie gehen einfach neue Schritte. Sie wagen etwas. Und auf diese Weise kann Gott sie lenken. Ein arabisches Sprichwort sagt, wenn der Wind weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windkrafträder auf. Und die Frage ist, was machen wir? Wenn Gottes Geist in unserem Leben weht, wenn er uns gelegentlich, ich sag mal, ausbremst, uns stoppt, uns auf neue Dinge hinweisen will, dann verbarrikadieren sich manche Christen und lassen es ganz sein. Statt das als Chance zu sehen, Gott will mich zu neuen Ufern führen. Gott will neue Wege mit mir gehen, um loszuziehen. Ich habe mich gefragt, warum macht der Heilige Geist das? Warum ist das nicht alles viel eindeutiger und viel klarer? Ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist ganz bewusst möchte, dass wir neu auf ihn hören. Dass wir wieder neu uns bewusst werden, was sagt uns denn Gottes Wort? Was ist denn Gottes Willen für mein Leben? Diese Bibel, die lesen wir alle relativ regelmäßig, hoffe ich zumindest. Also so einmal im Jahr komme ich durch dieses Buch. Aber wisst ihr, es ist schon merkwürdig, dass man beim Lesen immer wieder entdeckt, hast du das jemals schon gelesen? Das ist ein ganz neuer Aspekt. Die Geschichte ist mir noch gar nicht so bewusst. Es gibt immer wieder so Details, da stolper ich neu drüber. Ich mache mal ein kleines Experiment. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Hier in Bonn gibt es den sogenannten Kaufhof. Ich mache keine Werbung dafür, sondern ich sage nur, wenn man so durch die Innenstadt läuft, dann hat man doch vermutlich schon das Kaufhaus Kaufhof gesehen. Jetzt eine Frage an euch. Wie wird dieses Wort Kaufhof geschrieben? Wir haben es alle gesehen, oder hat jemand hier noch nie das Wort Kaufhof gelesen? Also, ne, ich gehe davon aus, wir alle haben schon mal das Wort Kaufhof gelesen, ob im Internet oder eben hier in Bonn oder wenn ihr vielleicht nach Köln euch verirrt, dann gibt es dort den Kaufhof auch. Wie wird Kaufhof geschrieben? Alles große Buchstaben, alles kleine Buchstaben. Wie wird das Wort Kaufhof geschrieben? Also machen wir mal folgendes Experiment. Wer ist dafür, dass alles groß geschrieben wird? Alles wird groß geschrieben. Ja, da sind schon einige. Wer ist der Meinung, es wird alles klein geschrieben? Alles klein geschrieben. So. Wer ist der Meinung, weiß ich nicht, wer hat noch eine andere Meinung, wie wird sonst geschrieben? Bitte.
Kleines H.
Kleines H. Und so, das, alles andere? Alles andere groß. Super. Super, super. Hier gibt es sehr aufmerksame Menschen. Ah, ich muss hier hin. Haben wir es? Also, könnt ihr mal ganz kurz nach vorne klicken? Nochmal weiter? Ja, nochmal weiter. Danke, da haben wir es. Aha. Ja, ganz genau. Das kleine H ist zwar größer als alle großen Buchstaben, aber es ist tatsächlich so. Ganz herzlichen Dank. Wir ahnen nur, ganz viele hier im Raum, obwohl sie es schon zigmal gesehen haben, haben sich trotzdem nicht merken können, haben nicht gewusst, wie Kaufhof geschrieben wird. Das ist so typisch für uns, oder? Wir lesen die Dinge und wir lesen sie doch nicht. Wir sehen die Dinge und wir sehen sie doch nicht. Wir nehmen sie nicht wirklich wahr. Und das ist, glaube ich, Gottes Programm mit unser Leben. Er will, dass wir ganz bewusst seine Leitung wahrnehmen, dass wir seinen Willen erkennen. Und diesen Willen hat er uns hier offenbart. Da muss man auch nicht lange Rätsel raten, was ist Gottes Willen. Wir müssen dieses Buch kennen. Da beten Christen Wochen, Monate, manchmal Jahre, Gott, zeig mir deinen Willen, zeig mir deinen Willen. Aber sie sind nicht gewillt, dieses Buch aufzuschlagen, um mal nachzulesen, was sein Wille ist. Denn seinen Willen hat er uns hier geoffenbart. Es ist sein heiliges Wort an uns. Und es ist sein Plan für mein Leben, der in diesem Buch steht. Dieses Buch gibt Antworten auf unsere Fragen. Weil nicht so wie dieser eine junge Mann, der gesagt hat, Gott, welche Frau soll ich heiraten, welche Frau soll ich heiraten? Ja? Ach, ich habe ja die Bibel, ich schlage mal die Bibel auf, mal gucken, ob ich da finde, welche Frau ich heiraten soll. Und dann schlägt er so auf und trifft auf die Stelle bei Elia und es kam eine lange Dürre. Ah, danke Gott. Jetzt weiß ich, wie meine Frau aussehen soll, eine lange Dürre. Die Bibel ist doch kein Orakelbuch, das wir dann irgendwie so befragen können und so willkürlich aufschlagen können. Nein, nein, die Bibel ist ja ein systematisches Buch, wo Gott uns ganz bewusst seinen Willen zeigt. Schaut, und immer dann, wenn wir den Eindruck haben, wir wissen nicht, was Gottes Wille ist. Wir wissen nicht, wo Gott ist. Wir wissen nicht, wie der Heilige Geist uns will. Da ist uns Gott oft viel näher, als wir es zu glauben. Denn als Jesus am Kreuz von Golgatha schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der größten Gottesferne war er dem Willen Gottes am nächsten, richtig? Weil er in diesem Moment Gottes Plan vollkommen erfüllt. Meine Lieben, nicht immer sind es die schwierigen Umstände, die gefühlt uns von Gott ganz weit trennen würden. Nicht immer sind das die Momente, wo Gott wirklich weit weg ist. Sondern oft ist gerade dann Gott in unserem Leben am meisten aktiv, weil er uns weiterbringen möchte, weil er uns führen möchte. Ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes heißt, dass wir eben neue Schritte wagen müssen, um weiterzukommen. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Ich weiß nicht, was denn Paulus, was die Mitarbeiter von Paulus so alles durch den Kopf gegangen ist. Zu gerne hätten wir gewusst, ob sie auch Zweifel hatten an dem Willen Gottes, an Gottes Souveränität, an der Leitung durch den Heiligen Geist. Aber Paulus, der gefühlt die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat, In Wirklichkeit ist es gut ein Drittel des Neuen Testaments, das aus der Feder von Paulus stammt. Paulus, der durch die direkte Eingebung von Gott das Wort Gottes aufschreiben ließ oder aufgeschrieben hat. Dieser Paulus, der ein so erfülltes Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes geführt hat, hat gelegentlich eigene Entscheidungen treffen müssen. Denn hier in Vers 8 ist plötzlich nicht mehr die Rede von der Leitung des Geistes, oder? Hier ist nicht mehr die Rede, dass der Heilige Geist sagt, Paulus, komm nach Troas, dort habe ich was für dich. Sondern hier ist Paulus dran. Es gibt Momente in unserem Leben, da scheint uns Gott so weit weg zu sein und der Wille Gottes so unklar und so verschwommen, so unsicher wie nie zuvor. Und dann braucht es eigene Entscheidungen, die wir hoffentlich mutig, selbstsicher, unter Gebet und unter dem Wissen, dass Gott mit uns geht, treffen. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas. Ich habe das eben schon auf der Karte gezeigt, wie sie versuchten, in den Süden zu kommen, in den Norden, da liefen sie und fanden keinen, ja, wirklichen Durchgang, keinen Weg, ans Ziel zu kommen. Aus dem Osten kommend, es blieb ja nur noch der Westen übrig, richtig? Es blieb ja nur die Westküste übrig und so ist es eigentlich nur eine weise Entscheidung, die sie treffen. Meine Lieben, das hat Paulus nicht nur hier getan. In Römer Kapitel 1, Vers 13 lesen wir, ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher daran gehindert. Auch da, Paulus hat zielsicher Entscheidungen getroffen. Ich wollte kommen, aber wir wurden gehindert. In 1. Thessalonicher 2, Vers 18 lesen wir, ja, wir hatten uns fest vorgenommen, zu euch zu kommen, und das wollte ich. Schon einige Male, aber der Satan hat uns daran gehindert. Nicht vergessen, der Gegenspieler vom Heiligen Geist, der Teufel ist auch unterwegs. Und gelegentlich blockiert er unseren Weg. Aber das hindert nie Gott, seinen Willen mit uns, ja, seinen Willen in unserem Leben zu vollziehen. Das hindert Gott nie daran, mit uns seinen Plan zu erfüllen. Ganz im Gegenteil. Gott wartet darauf, dass wir uns von ihm führen lassen und aber auch gelegentlich einfach nur eigene Entscheidungen treffen. Ich besuchte vor einiger Zeit eine junge Dame auf der Geschlossenen. Sie erzählte mir ihr Schicksal und es war einfach nur tragisch, was sie in ihrem bereits jungen Leben erlebt und erlitten hatte. Nur eine Tragödie, was da in diesem Leben bereits geschehen. Und irgendwo bracht das Ganze aus ihr hervor, was? Ich verstehe Gott nicht mehr. Warum lässt Gott diese Dinge zu? Warum hat er das nicht verhindert? Er sagte, die Frage ist völlig berechtigt. Immerhin hat auch Jesus am Kreuz von Golgatha gerufen, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen, oder? Es gibt Christen, die sagen, Christen fragen nicht warum, Christen fragen nur wozu. Ich finde das schon stark, wenn jemand einen so tiefen Glauben hat, dass er dann mal die Frage, warum, es gar nicht stellt. Aber wie gesagt, Jesus hat seinen Vater auch gefragt, warum hast du mich verlassen? Er wusste warum. Und dennoch brach diese Frage aus ihm heraus, denn dieser schmerzvolle Moment, die Trennung von seinem himmlischen Vater zu erleben, war grausam für Jesus. Ich sagte zu dieser jungen Frau, weißt du, die Frage ist berechtigt, die Antwort ist schwierig. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, das, was Menschen dir in deinem Leben angetan haben, das haben sie getan, weil Gott ihnen die eigene Entscheidung überlassen hat und damit die Verantwortung und damit sie zur Rechenschaft ziehen kann. Und sonst wären wir ja nur Marionetten. Sonst wären wir ja im Prinzip vorprogrammiert. Nein, nein, weil Gott uns als Ebenbilder geschaffen hat, gibt er uns die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Der Teufel zwingt uns zu Dingen. Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen. Immer freiwillig. Wollt ihr auch weggehen? Jesus zwingt niemand in die Nachfolge, sondern er lädt ein. Und deshalb erwartet er gelegentlich von uns eigene Entscheidungen. Und Paulus musste hier einfach eine gute Entscheidung treffen mit seinen Mitarbeitern. Ich weiß nicht, ob sie das im Team überlegt haben und dann gemeinsam diese Entscheidung gefällt haben. Oder ob das von vornherein klar war, es gibt gar keinen anderen Weg. Oder ob Paulus einfach so ein bisschen durchgegriffen hat und gesagt, Männer, jetzt gehen wir Richtung Troas. Wir wissen es nicht. Aber sie treffen eine Entscheidung und für diese Entscheidung übernehmen sie die Verantwortung. Ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes ist nicht, dass wir wie Marionetten durchs Leben geführt werden, sondern gelegentlich möchte Gott, dass wir Entscheidungen treffen. Ich habe manchen Jungs in meiner Gemeinde gesagt, hör mal, lass endlich mal Gott aus dem Spiel. Wenn deine Gefühle Karussell fahren, Zickzack fahren, also dann versuch nicht Gott für alles verantwortlich zu machen. Jeden zweiten Monat eine neue Freundin und immer zeigt Gott ihnen was Neues. Weißt du, ich habe gesagt, nein, so ist Gott nicht. Ja, lass Gott aus dem Spiel. Übernimm Verantwortung für dein Leben, für deine Entscheidungen. Übernimm Verantwortung für dein Tun. Und schieb das nicht ständig Gott in die Schuhe. Der kann da nichts dafür. Ich habe eine Großtante, die ist leider bereits in der Ewigkeit, aber sie war eine herausragende Persönlichkeit. Sie hat irgendwie nie geheiratet. Das ist schwierig zu erklären, aber eine Zeit lang habe ich bei ihr gewohnt. So gut 2 Jahre in meiner Teenie-Zeit habe ich bei ihr gewohnt. Das heißt, ich habe viel Zeit mit ihr verbracht. Und eines Tages, wir saßen, ich glaube, am Frühstückstisch und ich fragte sie so ganz dreist, wieso sie denn nie geheiratet hätte. Ja, sagt sie, Kind, wisst ihr, So mit ihrem russlandsdeutschen Akzent sagt sie, ach, da waren viele Männer, die wollten mich haben, aber ich habe sie alle weggeschickt. Ich habe gesagt, echt, wieso denn? Ja, sagt sie, weißt du, ich wusste nicht, welcher der Richtige ist. Und dann bin ich, das war damals in der Ukraine, russisches Reich, ja, Anfang des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, sagt sie, dann bin ich zu unserem Prediger im Dorf gegangen. Prediger, das war der Pastor, ja, der Gemeindeleiter. Dann bin ich zu unserem Prediger ins Dorf gegangen und ich habe gesagt, Bruder Braun, da sind so viele Jungs, die bei mir ankommen. Woher weiß ich, welcher der Richtige ist? Und dann hat dieser Bruder Braun, der Prediger Braun, gesagt, Mariechen, das spürt man. Zu Deutsch, ja? Maria, das spürt man, so hieß sie. Sie war so ein total cholerischer Typ von Natur. Und sie sagt, ich habe nie was für diese Jungs gespürt, habe sie alle weggeschickt. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Sie hat sich einfach entschieden, ja, dann ist kein Richtiger dabei. Wenn ich nichts für diese Jungs spüre, hat sie die alle in die Wüste geschickt. Aber wisst ihr, diese Frau ist eine Mutter für 3 Generationen geworden. Ihre ganzen Schwestern heirateten und verloren wenige Jahre später ihre Männer durch Stalin. Stalin, der die ganzen deutschen Männer ermorden ließ. Nicht nur die Deutschen, aber ein Großteil der deutschen Männer ermorden ließ. Alle im Alter zwischen 20 und 30. Und plötzlich waren ihre ganzen Geschwister, ihre Schwestern mit all den kleinen Kindern allein. Und sie hat so eine ganze Menge an Aufgaben übernommen im Haushalt, bei der Kindererziehung ihrer Schwestern. Und gemeinsam haben sie meine Muttergeneration erzogen. Dann kamen wir. Ich erinnere mich, wie oft sie bei uns zu Hause war und uns geholfen hat. Weil meine Mutter arbeiten war, war sie quasi den ganzen Tag für uns da und hat uns versorgt. Und wie ich eben schon gesagt habe, sie hat tiefe Spuren in meinem Leben hinterlassen, auch glaubensmäßig. Sie hat mir unglaublich viel mitgegeben. Dann kamen meine Kinder, zumindest meine Ältesten, die können sich an sie noch erinnern. Ich werde diese Szene nicht vergessen, bei uns im Wohnzimmer, bei meiner Mutter im Wohnzimmer, Kissenschlacht mit der Tante Maria. Meine Mutter kommt rein und beschimpft meine Jungs oder schimpft mit meinen Jungs und sagt, hey, hör doch mal auf, die Tante mit Kissen zu beschmeißen. Sagen sie, ja, aber sie hat angefangen. Eine so lebensfrohe Mensch. Mit 90 hat sie eine Lebensfreude ausgestrahlt. Da war keine Traurigkeit von dem, dass ihr Leben anders verlaufen ist als das Leben der meisten jungen Menschen damals. Nein, sie hat eine Entscheidung getroffen und ist mit dieser Entscheidung ein Vorbild für ganz viele geworden. Mit dieser Entscheidung hat sie 3 Generationen von Menschen geprägt und ist damit zum Glaubensheld für ganz viele Menschen geworden. Meine Lieben, das erwartet Gott von uns. Ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes heißt gelegentlich einfach mal eine Entscheidung treffen und den nächsten Schritt losgehen. Als das Volk Israel in das verheißene Land einziehen sollte, dann sollten sie was? Den ersten Schritt ins Wasser des Jordans tun. Und erst als der Fuß im Wasser des Jordans war, da teilte sich das Wasser. In Lukas Kapitel 17 lesen wir, dass die 10 Aussätzigen zu Jesus kommen und geheilt werden wollen. Und Jesus sagt, geht, zeigt euch den Priester. Ich hätte gesagt, Jesus, wenn du mich heilst, gehe ich zum Priester. Das war so damals das Gesundheitsamt lieber. Dann gehen wir und lassen uns nochmal checken und feststellen, dass wir gesund sind. Nein, nein, nein. Wer Lukas 17 liest, als sie loszogen, wurden sie gesund. Es braucht manchmal Glaubensschritte in unserem Leben, um Gottes Führung, um die Leitung des Heiligen Geistes zu erleben. So wie Paulus hier in Apostelgeschichte 16. Sie zogen los. Ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes, eigene Entscheidungen treffen. Und last but not least, eine außergewöhnliche Führung akzeptieren. Oh ja, ganz sicher, ganz sicher. Jetzt sind wir an dieser so bekannten Stelle dort, in Troas angekommen. An dem westlichsten Punkt von Asien. An dem Punkt, wo der Sprung nach Europa am kürzesten ist. Wo er überschaubar ist. Hier angekommen, heißt es, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt auf einmal löst sich ganz vieles auf. Jetzt ist klar, warum Asien und auch oben Bithynien, Phrygien zu waren. Jetzt ist klar, wo Gott sie haben will. Jetzt ist der Auftrag plötzlich wieder so ganz neu und verständlich vor ihnen. Ich will euch in Europa haben. Europa muss das Evangelium hören. Und sie ziehen los und erreichen Europa und damit unseren Kontinent, wo Gott Gemeinde gebaut hat, seit 2000 Jahren. Durch eine Vision. Jetzt könnte man meinen, Gott würde immer so durch Visionen reden. Nicht immer, aber immer wieder. Ganz sicher. Auch heute. Das schenkt Gott immer wieder. Gott schenkt Offenbarung auf verschiedene Weisen. Das mag ein Traum sein. Das mag eine Vision sein. Das mag eine besondere Führung sein. Das mag eine Stimme sein. Das mag auch ein Mensch sein, der vielleicht für uns eine besondere Offenbarung, ein prophetisches Wort hat. Das schenkt Gott immer wieder, auch in unserer Zeit, ganz sicher. Aber, meine Lieben, es ist nicht etwas, was wir immer und per se erwarten dürfen. Es ist nicht das, worauf wir unser ganzes Leben nur warten, sondern, so wie wir heute hier in diesem Text gesehen haben, es braucht gelegentlich ganz viele Schritte davor, bis Gott dann so ganz klar uns seinen Willen offenbart. Ob er das immer tut, das sei mal dahingestellt. Denn Gott hat sein eigenes Programm. Gott hat seinen eigenen Plan. Aber gelegentlich, wenn er dich an einem ganz bestimmten Ort haben will, wird er dir das auch auf ganz außergewöhnliche Weise offenbaren. Und ansonsten sind wir dabei, auf seine Stimme zu hören, indem wir sein Wort kennenlernen. Nein akzeptieren, indem wir eigene Schritte wagen und dann warten, dass Gott uns sicher durch das Leben führt. Ich schließe mit einem Zitat. Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes hängt nicht davon ab, ob wir eine außergewöhnliche Führung haben, sondern ob der Heilige Geist in unserem Leben nicht nur präsent ist, sondern Präsident ist. Davon hängt es. Es hängt davon ab, wie viel Raum wir den Heiligen Geist in unserem Leben geben, uns zu führen, wie wir uns von ihm gebrauchen lassen. Nicht nur, ob er präsent ist, sondern ob er Präsident ist. Wie jemand gesagt hat, der verhält sich so, als hätte er ein Monopol auf dem Heiligen Geist. Nein, 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 sagte der andere. Nicht er hat ein Monopol auf dem Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist hat ein Monopol auf seinem Leben. Und wenn das in unserem Leben geschieht, dann können wir uns sicher sein, wir leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Gott segne uns. Amen.